Also es ist ganz schön, bei euch zu sein, in dieser wunderschönen Kirche in Eibenberg. Ich habe die immer nur von außen so bewundert und jetzt darf ich mal drinnen sein. Es ist so gut, hier zu sein. Wunderbar. Und miteinander diesen Gottesdienst zu feiern, dass Gott hier ist, dass wir ihn feiern können. Tankstelle, ja, wie der Name schon sagt, es ist einfach immer wieder so, was ist aufzutanken, so diese Ströme des lebendigen Wassers zu empfangen. Wir sehen es in der Natur, also ihr seid ja alle vom Dorf und wie viel Gießkannen da man jeden Tag schleppt jetzt. Und wir sehnen uns nach Regen und wir sehnen uns natürlich auch, dass unser Leben, unser geistliches Leben befruchtet wird von diesem Regen vom Himmel. So, jetzt muss ich sehen, dass ich hier irgendwie meine Aufzeichnungen sehe, aber das kriegt man schon hin. Ich habe dieses Thema mal so genannt und das war auch so der Wunsch vom Team. Ich habe da so ein paar Sachen vorgeschlagen und dieses Tankstellenteam, sie haben dann gesagt, ja, du könntest mal noch so über dieses Thema was sagen. Es ist eigentlich eine Frage, die sehr persönlich ist, die ich mir selber stelle, eine Frage, die wirklich so nochmal auf den Punkt bringt, warum manches so ist, wie es ist. Diese Frage lautet, warum erlebe ich so wenig mit Jesus? Das kann sein, dass das in Burgersdorf oder in Eibenberg oder aus allen Orten, wo ihr jetzt herkommt, anders ist. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich so mal unterwegs bin im Land und dann die Frage stelle, ja, kann jemand Zeugnis geben von dem, was er mit Jesus erlebt hat, dann ist oft großes Schweigen. Und dann schaut man so auf den Boden und denkt, ja, entweder ich traue mich nicht oder es ist wirklich so, dass wir so wenig mit Jesus erleben. Aber wie kann das zusammenhängen, dass ich eben so wenig mit Jesus erlebe oder dass ich so wenig wahrnehme, was ich mit ihm erlebe? Warum erlebe ich so wenig mit Jesus? Was könnte der Grund dafür sein? Christsein ist ja einfach eine Beziehung zu leben. Es ist nicht eine Religion, unser Glaube an Jesus Christus, eine Beziehung zu leben. Eine Liebesbeziehung. Es gibt ja verschiedenste Beziehungen, in denen man leben kann. Es gibt oberflächliche Beziehungen, es gibt freundschaftliche Beziehungen, es gibt auch Wirtschaftsbeziehungen, es gibt politische Beziehungen. Und es gibt eben diese Liebesbeziehung, diese Beziehung, die zwischen zwei Eheleuten stattfinden oder zumindest stattfinden sollten, Liebesbeziehung. Und da wird es schon deutlich, dass die Liebe eigentlich das ist, was diese beiden verbindet. Dass es das ist, was diese beiden zusammenhält, bis hinein in die Intimität, dass wir so eng miteinander verbunden sind, durch Liebe. Und genau von so einer Beziehung spricht Jesus auch mit seinem Vater. Er sagt in Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eins. Das kann man nicht trennen. Uns kann man nicht trennen. Und wenn Christsein also bedeutet, eine Beziehung zu leben, eine Liebesbeziehung zu Jesus Christus, dann ist die Frage für mich, wie gestalte ich diese Beziehung und was erlebe ich in dieser Beziehung? Erlebe ich wirklich eine Liebesbeziehung oder was fördert diese Beziehung oder was hindert auch diese Beziehung zu Jesus Christus? Jesus selbst hat einmal gesagt in Offenbarung 2,5, bedenke, wovon du abgefallen bist. Ich sage das mal mit meinen Worten im heutigen Deutsch. Es heißt einfach, Jesus sagt uns, denk über deine Beziehung zu mir nach. Denk einfach nach. Wie ist diese Beziehung mit mir? Was hat sich verändert, seitdem es begonnen hat, mit mir zu leben? Denk über unsere Beziehung nach. Was hast du vielleicht auf dem Weg verloren? Ich bin mit meiner Frau 24 Jahre verheiratet, bin ich sehr dankbar, mit so einer tollen Frau unterwegs sein zu dürfen. Und wir haben dann vor vielleicht jetzt 5 Jahren zurück ein sogenanntes Ehetraining mal gemacht. Ein ganzes Jahr ging das, Ehetraining. Und das erste Thema in diesem Ehetraining, das lautete der einzigartige Anfang. Der einzigartige Anfang, so wie alles begann. Und wir haben bei diesem Thema dann eine Aufgabe gehabt. Wir sollten Hochzeitsfotos zum Beispiel mitbringen oder wir durften Liebesbriefe mitbringen. Ich weiß gar nicht, wie man das heute noch macht in Zeiten von WhatsApp. Gibt es noch keine Briefe mehr, Liebesbriefe? Also, aber wir haben noch echte Liebesbriefe, die wir uns aufgehoben haben. Und wir haben uns Kennenlerngeschichten erzählt. Und bei diesem Thema, da sind wir so ins Staunen versetzt worden, dass Gott, also ich bin auch so ins Staunen versetzt worden, dass Gott mir diese wunderbare Frau geschenkt hat. Und wir haben dann auch gemerkt, oder ich habe gemerkt, während dieses Ehetrainings, seit dieser ersten Liebe, seitdem das damals angefangen hat, 1993 war das bei uns, es sind so viele Jahre vergangen und es ist einfach so viel Routine gekommen in unsere Beziehung, in unsere Ehe. Da war zum Beispiel das auf Arbeit gehen oder wir haben dann gebaut zu Hause oder Kinder gekriegt. Ja, meine Frau, also ich jetzt nicht, ich war aber auch mit dran beteiligt. Oder wir sind manche Täler durchgegangen oder da waren Krankheiten. Und über all dem haben wir so dieses Staunen über diesen einzigartigen Anfang ein bisschen vergessen. Es ist so irgendwie grau geworden. Und wir haben verlernt auch das Bewundern des anderen. Und was uns sind durch das Ehetraining auch unsere Augen so ein Stück geöffnet worden, wo so vieles auch Gewohnheit oder Routine geworden ist und wir manches verloren haben. Und so wie es in unserer Ehe war und immer wieder sein wird, so ist es auch in unserer Beziehung zu Jesus Christus. Die Gründerin der Christusbruderschaft in Selbitz, die hat es mal sehr toll auf den Punkt gebracht und sie schreibt: Das, was die erste Liebe zerstört, ist die Macht der Gewöhnung. Wir sind gewohnt, angepredigt zu werden. Wir sind gewohnt, zu beten und die Bibel zu lesen. Ereignet sich noch etwas, wenn wir morgens die Losung lesen, oder bleibt alles beim Alten? Wir kennen alles schon auswendig. Es leuchtet nichts mehr, weil wir das Staunen verlernt haben. Wir haben das Staunen verlernt in unserer Beziehung zu Jesus. Was kann uns helfen, zurückzukommen? Und wie es hier heißt, Jesus sagt, schlicht bedenke, denk über deine Beziehung nach. Und so wie beim Ehetraining über unsere Ehe nachgedacht haben, so haben wir einfach mal diesen Ist-Zustand gesehen. Wie ist es? Und wie könnte es wieder sein? Und so können und sollen wir über unsere Gottesbeziehung nachdenken. Wie ist es und wie sollte es sein? Was ist da verloren gegangen auf dem Weg? Und genau das bedeutet eigentlich Buße. Buße, das ist so ein altes Wort und wir tun uns schwer mit diesem Wort. Aber es bedeutet nichts anderes, wie nachzudenken und einen neuen Weg einzuschlagen. Nichts weiter ist es, Buße. Nachzudenken, wie ist es und einen neuen Weg einzuschlagen. Ich habe 4 Punkte, was unsere Beziehung zu Jesus Christus betrifft, warum wir so wenig mit Jesus erleben. Das erste, Appetitlosigkeit. Appetitlosigkeit. Jesus sagt in Matthäus 5, 6, glücklich können sich die preisen, die hungrig sind und durstig sind nach mir, nach meiner Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glücklich preisen können sich die, die hungrig sind. Oder der Psalmbeter sagt es im Psalm 62 so, meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, wie aus trockenem, dürren Land. Hungrig sein nach Jesus. Und dieses hungrig sein nach Jesus ist allzu oft eine Appetitlosigkeit. Da ist so appetitlos in unserem Leben geworden. Warum habe ich keinen Appetit? Also ich habe keinen Appetit, also wenn ihr jetzt mal so im Natürlichen nachdenkt, wenn man gerade gegessen hat. Also ich habe ein Erlebnis gehabt, da kann ich mich noch so gut erinnern. Wir waren die erste Jugendfreizeit nach der Wende, kurz Anfang der 90er, waren wir in Norwegen. Alles junge Leute, junge Männer und dann gab es auf dieser Fähre skandinavisches Buffet. Also wer das noch nie erlebt hat, es ist der Wahnsinn. Du hast 2 Stunden Zeit, du kannst alles essen, was es gibt. Also die Tische randvoll und du bezahlst nur einmal, du kannst voll essen. Und junge Männer, ihr könnt euch vorstellen, wir haben uns vollgeschlagen. Also was ging? Und ich war wirklich übervoll. Und dann war ein Freund von mir und er holte sich dann zur aller Krönung ein Stück Buttercreme dort. Ich habe gesagt, ich muss rausgehen, sonst kommt das alles wieder rückwärts. Also da habe ich gemerkt, was es ist, wenn du vollgegessen bist, hast du keinen Appetit mehr. geht nichts mehr. Und so, genauso ist es auch mit unserem Appetit nach Jesus. Weil wir satt sind. Unsere Gedanken sind voll mit den Dingen dieser Welt. Wir sprechen heute von Informationsflut. So viele Dinge, die auf uns einströmen. Wenn du nur mal einen gewöhnlichen Tag nimmst, also du musst keinen irgendwie besonderen Tag, nur einen gewöhnlichen Tag. Wie viel Zeit verbringst du an einem gewöhnlichen Tag mit Jesus? Mit ihm zu reden, auf ihn zu hören? Und wie viel Zeit werden unsere Gedanken mit allen möglichen Dingen gefüllt? Ganz normaler Alltag, Schule, mit Freunden sich treffen, vielleicht hast du irgendein Hobby, gehst auf Arbeit, hast Telefonate und was weiß ich. Das sind alles keine bösen Dinge, aber es reicht, dass deine Gedanken gefüllt sind mit allen möglichen und du eigentlich satt bist vom ganz normalen Alltag und keinen Appetit mehr hast nach Jesus. Und so leiden wir an Appetitlosigkeit. Wann haben wir noch keinen Appetit? Wenn unsere Kinder nichts essen, sagt meine Frau, bist du krank? Also wenn wir krank sind, dann haben wir auch keinen Appetit. Und das ist interessant, dass uns, wenn wir krank sind, da braucht es eine Diagnose. Also da muss man immer sehen, was ist los mit dem Bauch oder Darm oder irgendwas. Und dann muss man vielleicht auch in der Regel zum Arzt gehen. Und genauso ist es mit geistlichen Dingen. Wenn du an Appetitlosigkeit leidest, brauchst du eine Diagnose. Woran liegt es? Woran liegt es? Und der Petrus, da gibt uns den ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1, so eine Diagnose. Woran kann das liegen, dass du nicht hungrig bist nach Jesus? Er sagt, so legt nun ab, alles ganz altes Deutsch von Luther, aber ich liebe ihn, legt ab alle Bosheit, legt ab allen Betrug, legt ab alle Heuchelei, legt ab alle Neid und legt ab alle üble Nachrede. Und jetzt kommt's und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie neugeborene Kinder. Also der Petrus redet hier von einem Appetit, seid begierig. Nun weiß ich das, wie es Kinder ist, ich habe nie Kinder gestillt, aber die Frauen wissen das, wie das so ist, wie die dann gierig sind. Ich kenne ein anderes Beispiel, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und ich habe früher als Kind oder Jugendlicher, durfte ich immer Kälber tränken. Also wer schon mal Kälber getränkt hat, der weiß auch dann, was begierig ist. Wenn du so Kalb kommst mit deinem Milcheimer und dann kommt dieses Kalb und das wartet ja schon richtig drauf, dass es versorgt wird und dann rein mit der Schnauze und diesen Eimer innerhalb zwei Minuten oder einer Minute ausgesoffen. Also das ist begierig. Da habe ich so gelernt, das ist begierig. Und so, was sagt Petrus hier? Und er nennt auch gleichzeitig 5 Krankheitssymptome, die also diese Krankheit hervorrufen können. Er sagt Bosheit. Was bedeutet Bosheit? Nun seid ihr alles nette Menschen heute früh in Eibenberg und ich glaube nicht, dass jemand hier so Bosheit in sich hegt oder trägt. Aber ich denke, wenn jetzt mal unsere Gedanken sichtbar würden, also so mal sichtbar würden, da weiß ich selber bei mir, wie viel Bosheit, wie viel böse Gedanken da sind. Was ich so denke über andere Menschen, ich bin immer mal unterwegs und wenn ich so durch Städte laufe und dann sehe ich jemanden so mit der Bierflasche stehen oder wanken und dann denke ich so schnell diesen Gedanke, hätte der ordentlich gearbeitet, dann würde der jetzt nicht hier stehen mit der Bierflasche. Und dann merke ich, das ist so ein Urteil, was ich da so abgebe und so viel ist da an bösen Gedanken. Ich weiß nicht, die Schule ist jetzt bald vorbei, die Kinder oder Jugendliche sind gar nicht mehr so viele jetzt hier. Aber ich weiß nicht, ob die Gedanken immer so ganz gut sind über ihre Lehrer oder über deinen Chef oder so. Bosheit. Legt ab alle bösen Gedanken, denn so tötest du deinen Hunger nach dem Wort Gottes. So tötest du deinen Hunger nach Jesus. Petrus sagt weiter, Betrug. Fällt dir eine Person ein, die du betrogen hast? Vielleicht um eine ehrliche Antwort betrogen. Vielleicht auch etwas zurückzugeben, was dir eigentlich nicht gehört. Vielleicht Geld. Welche Person fällt dir ein, die du betrogen hast? Legt ab allen Betrug, sagt der Petrus. Denn so tötest du deinen Hunger nach dem Wort Gottes, so tötest du deinen Hunger nach Jesus. Weiter sagt er, Heuchelei, auch so ein altes Wort. Was nichts anderes bedeutet, dass wir ein Schauspiel spielen. Wir spielen ein Schauspiel. Und sogar können wir Christen ein frommes Schauspiel spielen. Wir sind Meister in Masken tragen. Und wir verbergen unsere Menschenfurcht oder was weiß ich alles dahinter, hinter dieser Maske. Heuchelei ist ein Leben mit geteilten Herzen, ein bisschen Jesus und ein bisschen Welt. Und du switchst immer so hin und her. Und das hat es zu allen Zeiten gegeben. Zur Kommunistenzeit, so ein bisschen Jesus und ein bisschen Kommunismus. Oder jetzt ein bisschen Jesus und ein bisschen so Welt, Wohlstand, Marktwirtschaft. Alle Vorzüge zu genießen, legt ab alle Heuchelei, denn so tötest du deinen Hunger noch, Jesus. Legt dein geteiltes Herz Jesus zu Füßen. Neid, legt ab all Neid. Ich habe ein Buch gelesen mit dem Titel Neid, der Feind von innen. Und tatsächlich ist es ein Feind, der uns immer wieder angreift, der uns immer wieder Mühe macht, dieser Feind Neid. Ja, wenn ich so hier vorne stehe und predige, dann weiß ich immer, ja, da kommen so Gedanken. Ne? Ich war jetzt letztens auch wieder zu einer Predigt, dann laufen die Prediger vorne rum, haben keinen Zettel. Ich denke, wie machen die das nur? Warum brauchst du deine Zettel? Und die laufen da hin und her und machen das alles so. Und dann merke ich, wie das, ja, warum geht es bei dir nicht? Neid. Und dann kommt es ganz schnell so hoch und sagt, ja, warum? Legt ab alle Neid, so tötest du deinen Hunger noch, Jesus. Legt ab alle üble Nachrede. Und ich glaube, das ist ganz übel. Zu reden, wenn der andere nicht mit dabei ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sogar das größte Ding ist, was uns so anlastet, was uns angekettet ist. Da Paulus sagt mal im Epheserbrief, redet, was gut ist, redet, was erbaut, redet, was notwendig ist. Und da sage ich, ja, bin ich oft nicht dabei. Dem, was gut ist, was notwendig ist, was auferbaut. Legt ab alle üble Nachrede, denn so tötest du deinen Hunger nach dem Wort Gottes, so tötest du deinen Hunger nach Jesus. Wir haben keinen Appetit nach dem Bibellesen, nach dem Beten, nach der Gemeinschaft mit Jesus. Und ich sage euch ehrlich, nicht neue Methoden werden uns heilen, nur eine ehrliche Offenlegung unseres Zustandes. Und ich kann nur dazu ermutigen, dass wir es aussprechen, dass wir auch vor einem Zeugen das aussprechen, dass wir sagen, ja, das hindert meine Beziehung zu Jesus und ich bin appetitlos geworden. Weil ich satt bin mit allen möglichen Dingen oder weil ich krank bin? Warum erlebe ich so wenig mit Jesus? Ein zweiter Punkt, Lieblosigkeit. Erste Appetitlosigkeit, zweites Lieblosigkeit. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Jesus nicht wirklich lieben, dass wir ihn benutzen, dass wir Jesus benutzen. Wir wissen, Jesus gibt uns ewiges Leben. Wir wissen, er kann Wunder tun. Wir wissen, er kann unsere Nöten abhelfen, er kann in unser Leben hineinwirken. Und davon sind auch in der Hauptsache unsere Gebete geprägt. Jesus, hilf mir, ja gut, das brauchen wir heute nicht, dass schönes Wetter wird, hilf mir, dass ich in der Mathe-Klausur noch eine Eins schreibe, hilf mir, dass diese Veranstaltung, die ich geplant habe, ja gut wird. Und Jesus, begleite meine Kinder auf dem Schulweg. Amen. So, das. Also das ist ja nicht schlecht, so zu beten. Aber wenn ich meiner Frau jeden Morgen so eine Liste hinlegen würde auf den Tisch, Bärbel, heute ist Wäsche zu waschen, koch noch was Gutes zu Mittag, weißt du, das esse ich so gerne, das Gericht, oder einkaufen müsstest du auch noch, die Kinder sind von der Schule abzuholen und die Wohnung ist, braucht auch wieder mal eine Reinigung. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Beziehung ist oder eher ein Arbeitsverhältnis. Warum brauchst du Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Und welche Frage hatte Jesus gleich dem Petrus als letztes gestellt? Er hat nicht gefragt, ja, Petrus, hast du es irgendwie alles richtig gemacht mit den Kranken heilen? Hast du das gut gemacht mit dem Predigen? Er hat einfach nur diese Frage gestellt, hast du mich lieb? Und Jesus, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Wir können so viel tun für Jesus und wir können Jesus mit so viel Gebeten bewegen, für uns zu sorgen. Doch das kann ohne jegliche Liebe einfach als Pflichterfüllung passieren. Wie geht es eigentlich zu lieben? Und ich muss ehrlich sagen, und ich habe mich immer etwas schwer getan. Meine Frau, die hat mir immer mal so empfohlen, so Ehebücher zu lesen. wie man das macht, zu lieben, Liebeskommunikation. Und ich habe mich immer so ein bisschen schwer getan, also so ein Buch, die hat mir dann immer mal empfohlen und so. Und für mich haben diese Bücher, also die sind sicher sehr gut, also will ich nicht sagen, aber für mich haben die Bücher immer so ein bisschen was von Methode. Und irgendwie kann man nicht lieben nach Methode, wenn du Punkt 1, 2 und 3 erfüllt hast. Jeden Tag vielleicht eine halbe Stunde miteinander reden, einen Eheabend pro Woche, einmal im Monat Blumen mitbringen. Jede Ehefrau würde das merken, sofort merken, ob du als Liebe handelst oder ob du als Methode handelst. Christsein ist keine Methode, Christsein ist auch keine Pflichterfüllung. Christsein ist eine Beziehung zu lieben und ihn zu lieben, Jesus. Und was uns vielleicht noch schwerer fällt, uns von Jesus lieben zu lassen. Ich möchte eine Frage euch mitgeben, die könnt ihr zu Hause mal bewegen oder was weiß ich. Wie drückst du Jesus deine Liebe aus und wie empfängst du seine Liebe? Es sind ehrliche Fragen. Wie drückst du Jesus deine Liebe aus oder wie empfängst du seine Liebe? Und vielleicht stellt Jesus dir heute diese Fragen. Warum erlebe ich so wenig mit Jesus? Ein dritter Punkt, Visionslosigkeit. Wenn dein Christsein keine Träume und Visionen mehr hat, dann wird es mit der Zeit einfach nur noch dahin plätschern. Das ist kein Geheimnis, es wird so sein. Wenn du nicht mehr weißt, warum du tust, was du tust, dann wird es irgendwie langweilig sein und du wirst nichts mehr mit Jesus erleben. Wenn es keine Visionen mehr gibt, wo es sich lohnt, dafür zu leben, in Joel 3, Vers 1 heißt es mal, eure jungen Männer sollen Visionen haben. Das ist jetzt so ein großes Wort, aber was bedeutet es eigentlich praktisch? Visionen, Träume, die setzen uns in Bewegung. Und es ist wichtig, etwas mit Jesus zu erleben. Und erst im Gehen wirst du erleben, er ist mit dir. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für das, wo Jesus immer wieder Träume in mein Leben hineinlegt. Er sagt, dafür lohnt es sich zu gehen. Ich habe vor 10 Jahren mal so einen Ruf bekommen, nach Polen zu gehen, in dieses Land, für dieses Land zu beten. Und es ist so eine Vision, die mich treibt und wo ich immer wieder merke, da ist noch so viel Neues, was er da bereithält. Oder für dieses Land zu beten. Oder für Jugendliche zu hoffen, zu glauben, dass da noch mehr möglich ist, als was wir bis jetzt erleben. Folg dem, was Jesus in dein Herz gelegt hat. Und das ist der beste Weg, um deine Beziehung zu ihm lebendig zu halten. Und wenn du nicht weißt, was ist mein Traum, was ist meine Vision im Reich Gottes, dann bitte Jesus einfach drum. Sag mir, Jesus, was ist das, was du in mein Leben hineingelegt hast? Für was lohnt es sich, für größer zu denken, größer zu leben? Was ist der Traum? Und ich finde es so schade, dass viele stehen geblieben sind und erleben dadurch nichts mehr mit Jesus. Und sie gehen vielleicht ja aus hier ein. Und es ist auch nicht schlecht, aber sie gehen ja aus hier ein in Gottesdienste oder christliche Veranstaltungen. Doch mit welchem Ziel, mit welcher Vision? Jesus hat mal gesagt, ihr nennt mich alle Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was ich euch sage. Das zu tun, was Jesus für dich hat, wird deine Beziehung zu ihm lebendig halten. Und du kannst Zeugnis davon geben, was habe ich mit Jesus erlebt auf diesem Weg. Und so werden wir mehr mit Jesus erleben. Einer Vision zu folgen erfordert auch Disziplin. Also jeder, der von euch so einen Sport macht, der weiß das. Also wenn ich ein Ziel erreichen will im Sport, dann muss ich trainieren. Das geht nicht, sonst wird es irgendwie keine Erfolge geben. Und ich glaube, diese Disziplin Tugenddisziplin, das ist unter Jesus-Nachfolgern noch ausbaufähig. Also wir sind so undiszipliniert oft. Wir sind so undiszipliniert in unserer Beständigkeit. Und deshalb werden wir manchmal nicht so viel mit ihm erleben. Ein vierter und letzter Punkt, warum erlebe ich so wenig mit Jesus, ist Undankbarkeit. Sag einfach Danke. Und dankbare Menschen, das sind schöne Menschen. Das stelle ich immer wieder fest. Dankbare Menschen, das sind wirklich schöne Menschen. Dankbarkeit, das strahlt nach außen. 1. Thessalonicher 5,18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Und Undankbarkeit im Umkehrschluss ist einfach eine Missachtung seines Willens. Und das sagen wir vielleicht, ja, wie können wir jetzt noch zu schlechten Dingen Danke sagen? Wir können Gott einfach Danke sagen. Gott, ich verstehe dich gerade nicht, doch ich weiß, du machst keine Fehler. Danke. Danke, dass du keine Fehler machst. Und wenn ich nicht die Dankbarkeit in meinem Leben wie kultiviere, dann wird Misstrauen gegenüber Gott in unser Leben kommen. Weil bis wir bei ihm sind, vieles nicht verstehen. Aber wenn wir beginnen, Gott zu misstrauen, werden wir die Sache selber in die Hand nehmen. Ich habe jetzt ein Erlebnis gehabt. Das hat mich so tief mein Herz berührt. Wir waren mit einer Gruppe in dem ehemaligen Vernichtungslager in Auschwitz gewesen. Und da war eine Frau mit dabei in unserer Gruppe. Die hatte ein T-Shirt mit auf der Reise und da stand drauf, Gott ist gut. Und dann hat die gesagt, Christfried, ich habe mir heute früh überlegt, kann ich das T-Shirt an so einem Ort anziehen? Dem Ort vielleicht des größten Grauens in Europa, diese Proklamation, Gott ist gut. Und die sagt, ich habe tatsächlich heute früh gebetet, kann ich das T-Shirt anziehen? Und Gott hat gesagt, ja, zieh das T-Shirt an. Natürlich ist dieser Ort ein Ort des Nichtverstehens, der vielen Fragen ohne Antwort. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott gut ist. Und ich habe mich so gefreut über diesen mutigen Schritt dieser Frau. Und es ist eine Dankbarkeit, dass wir sagen können, Gott, du bist gut. Ich verstehe dich zwar in manchen Dingen überhaupt nicht, aber dass du bist gut. Danke, dass du gut bist. Und Jesus sehnt sich nach einer Beziehung und es ist ein Abenteuer, mit ihm zu leben. Warum erlebe ich so wenig mit Jesus? Aus Appetitlosigkeit, vielleicht aus Lieblosigkeit, vielleicht aus Visionslosigkeit oder Undankbarkeit. Und das würde ich mir wünschen, dass wir diese Dinge ablegen können und dass wir aufgeweckt werden und sagen, Jesus, du hast einen anderen Plan für mein Leben und für diese Beziehung mit mir. Du hast einen Plan, dass mein Leben, dass ich, mein Herz hungrig ist nach dir, Jesus. Du hast einen Plan, dass wir verliebt miteinander gehen. Du hast einen Plan, dass ich mit meinem Leben Träumen und Visionen für dich nachlaufen kann. Du hast einen Plan für mich, dankbar zu leben. Und dass wir diese Dinge neu nehmen und dem entgegensetzen und dann erleben, Jesus, es ist spannend, mit dir zu leben, jeden Tag. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch vom Herzen. Es ist spannend, mit Jesus zu leben, Tag für Tag. Amen. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen, was es nochmal so deutlich macht, dass es spannend ist, mit Jesus zu leben und was er tut. Und nach diesem Lied, dann wird es die Gelegenheit geben für euch, könnt ihr schon mal so checken, mit wem ihr da ins Gespräch kommen wollt. Nach dem Lied dürft ihr euch zueinander drehen in den Bänken, so wie ihr sitzt, und euch mal erzählen, was ihr mit Jesus erlebt habt oder auch vielleicht nicht und wo ihr euch danach sehnt. Also aber erstmal das Lied und dann habt ihr Gelegenheit, euch auszutauschen.
Jetzt wird Christfried mit uns noch beten und dann wollen wir gemeinsam das Vaterunser sprechen.
Jesus, vielen Dank, was du tust und dass du dich sehnst nach Beziehung zu uns, dass du dich sehnst nach diesem Verliebtsein in dich und dass es deine größte Sehnsucht ist, uns so nah wie nur irgend möglich zu sein. Und dass es deine größte Sehnsucht ist, uns an dein Herz zu ziehen. Und Vater, dass es deine größte Sehnsucht ist, uns in die Arme zu schließen und zu sagen, ich hab dich lieb. Und so bete ich, dass du uns mehr und mehr verwandelst. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns mehr und mehr verwandelst. Und dass wir so wie der Weinstock mit dir verbunden sein können, Jesus. Und jeden Tag dieses Abenteuer mit dir zu erleben. So ein Abenteuer mit dir zu leben. Und dass es Ausstrahlung hat auf so viele, die um uns sind. Arbeitskollegen, Menschen, die diese Ströme des lebendigen Wassers dann empfangen können durch uns. Und Jesus, danke, dass dein Reich ein ewiges Reich ist. Und so wollen wir das auch aussprechen, wollen es aussprechen über uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich würde euch einfach bitten, dass wir zum Segen uns erheben. Und so segne du uns mit dem sieghaften Glauben an dich, Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und Wiederkommenden Herrn. Und dein heiliges und teures Blut, mit dem du uns freigekauft hast, sei unser Schutz vor allen Angriffen des Teufels und seinen Dämonen, dass wir geschützt sind bis an deinen großen Tag, wenn du wiederkommen wirst in Herrlichkeit. Und so segne du uns, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir setzen uns noch mal kurz, es gibt noch ein paar Ansagen und dann eventuell noch ein Lied, aber das könnt ihr entscheiden.